kennt das sicher, wenn ihr eure Magic-Karten aufräumt, dann gibt es diese eine Karte, die zwischen zwei Pappkartons reingerutscht ist und man kriegt die kaum raus und man weiß nicht, ob es jetzt eine 90-Euro-Karte ist, die da verschollen liegt oder einfach ein deutscher Wald aus, weiß ich nicht, fünfter Edition, der einmal in der Mitte durchgeknickt ist. Über genau solche Karten wollen wir heute sprechen, sogenannte Nischenkarten. Und darauf habe ich gewartet, dass Fritz bei diesem Dad-Joke zusammenbricht.
Ich dachte mir wirklich so, okay, ich bin wirklich gespannt, wo das jetzt hingeht. Und in dem Moment, wo bei mir der Groschen gefallen ist, was jetzt der Wortwitz ist, den du machst, dachte ich mir so, okay Gott, ich will nicht mehr in diesem Podcast sein. Das ist genug. Es ist einfach irgendwann genug. Es kann so nicht weitergehen.
Also Jochen, du tust ja aber noch was anderes damit machen. Und zwar implizierst du, dass ich meine Karten aufräume in verschiedenen Schuhkartons und die nicht einfach nur Gott, Hoffnung aller Verzweiflung in eine Kiste habe.
Aber selbst da gibt es ja immer diese eine Karte, die zwischen zwei so Stapeln einfach abknickt. Und dann bemerkt man irgendwie, oh, es war leider eine Liliana, schade.
Also das ist mir zum Glück noch nie passiert. Da habe ich vielleicht auch einfach nicht dieselbe Gleichgültigkeit gegenüber schwarzen Planeswalkern wie du.
Ich hatte das nur früher, als der jüngere Jochen noch Magic gespielt hat, habe ich dann bei meinen Eltern mal diese Kiste rausgeholt, in der noch meine Magic-Karten drin waren. Und da ist eine, die sieht aus, als ob sie mehrmals durch einen wassergefüllten Graben gezogen worden wäre, dann unter Wasser mehrere Seasons lang bespielt und dann aber gesleeved wurde. Denn sie war gesleeved, als ich sie gefunden habe.
Ja, es gibt ja gerade diese Challenge so ein bisschen auf Twitter, ne? Wo Leute Decks bauen und dann halt wirklich mit Gummiband und alles und die versuchen ja die schlechtest Qualitätskarten haben und quasi schön auf dem Sand spielen, damit alles rumreibt.
Aber wisst ihr, was eigentlich das Schlimme daran ist? Inzwischen ist es ja so, früher gab es so Karten wie zum Beispiel diese Original-Bären von früher, die einfach nur 2-2 hatten und grün waren. Die hat ja kein Mensch ab einem gewissen Punkt jemals wieder gespielt. Bis, und das hat schon was zu tun mit dem Thema heute, bis dann irgendwann Ayula kam, die Queen Among Bears, und gesagt hat, hey, wisst ihr noch diese Bären, die ihr so schlecht behandelt habt? Die hättet ihr besser nicht schlecht behandelt, denn jetzt werden diese Bären vielleicht sogar mal nützlich. Und damit ist man dann wieder bei so Karten, wo man sagen würde, ja, die sind so nischig, die sind interessant, die haben auch einen Nutzen, im Gegensatz, das können wir gleich noch klären, zu Pet-Cards, die auch einen Nutzen haben können, aber nicht müssen. Zumindest habe ich das für mich so mir zurechtgelegt. Aber die sind eben so klein, die Fenster, durch die eine Ayula durchguckt, dass ich sagen würde, das sind auf jeden Fall Nischenkarten. Da gibt es noch ein paar und wir werden auf jeden Fall im Laufe der Folge euch auch noch so persönliche Nischenkarten zeigen und dabei auch immer checken, ob das vielleicht eher eine Pet-Card ist oder eine Nischenkarte und warum da manchmal die Grenzen fließend sind und warum vielleicht manchmal sogar die Grenzen zwischen einer Top-Karte und einer Nischenkarte verschwimmen können.
Genau, also heute mit anderen Worten geht's, wer jetzt noch nicht das verstanden hat, um nischige Nischenkarten. Also nicht die Karten, die in eure Nischen zwischen Bett und Schreibtisch fallen, sondern die Karten, die in eine spielmechanische Nische passen, die ganz spezielle strategische Sachen abdecken, die in den meisten Decks vielleicht auch einfach irrelevant sind, die Dinge tun, die viele Decks nicht benutzen können, die im richtigen Deck aber entweder total cool, total lustig oder total stark sind. Und wir definieren so ein bisschen, was das für Karten sein könnten, warum die für uns coole Karten sind, warum die ein cooler Teil von Commander sind für uns. Und dann gehen wir auf unsere Lieblings-Nischenkarten ein. Also bleibt dran.
Ja, wichtig ist halt auch noch, eine Nische heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Karten unpopulär sein müssen. Im Gegenteil, es gibt sogar ein paar sehr populäre Nischenkarten, die, wenn man sie wirklich als sowas anschauen würde, gar nicht mehr in der Nische fallen. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, sie heißt Graveyard Hate. Graveyard Hate, technisch gesehen, countert eine Nische. Das ist diese Art von Recursion Engine und diese Wiederzurückbringen aus dem Friedhof. der Fakt, dass Magic, dass das so ein Kernelement ist, dass diese kleine Nische so ein riesen Kernelement ist, vor allem in Commander, noch mehr als in anderen Formaten, das ist halt eher dem Format und sonstiges zu geschuldet. Aber theoretisch fallen extrem viele dieser Graveyard-Hate-Karten in eine Nische. Und es sind Nischenkarten.
Wir haben, glaube ich, so ein bisschen verschiedene Definitionen von Nische, die wir aufgreifen werden heute. Das eine sind quasi also Karten, die populär sind, die aber in einem Nischenbereich auch einen ganz besonders interessanten Nutzen vielleicht haben. Das andere sind wirklich Karten, die, keine Ahnung, in 200, 300 Decks auf EDH-Rack auftauchen, die fast niemand spielt und die wirklich nur in diesem einen Deck einfach mit ein oder zwei Karten was Lustiges machen. Nicht mal im klassischen Sinne eine Combo, als dass es dir wirklich enorm viel Value bringen würde, sondern einfach nur, sie interagieren irgendwie auf eine interessante Art und Weise, was einem halt Spaß macht. Also das ist so für mich, glaube ich, so die Lieblingsdefinition. Karten, die müssen schon ein bisschen was können. Also wenn sie komplett gar nichts können, dann sind sie wirklich eher so Pet-Karten. Wenn sie aus Flavor-Gründen im Deck sind, dann ist es eher einfach, weil ich sie, also ja, eben Pet Karten, Haustierkarten, weil ich sie gerne habe, weil ich sie lustig finde. Nischenkarten sind immer Karten, die auch eine mechanische Begründung haben und nicht nur eine reine nostalgische oder emotionale Begründung, warum ich sie im Deck habe. Oft geht es aber natürlich ineinander über.
Ja, genau. Und dann gibt es noch so das, was so um diese zwei Sachen rumfliegt, ist so ein bisschen die Nische, die sich durch die Menschen, mit denen man spielt, ergibt. Es gibt durchaus Karten, die sind nur in bestimmten Playgroups nützlich, weil dort sich ein Feld gebildet hat, wo eben die Nische für die Karte größer ist. Und das kommt jetzt nicht so häufig vor. Es ist ein bisschen, können wir später noch drüber reden, bei CEDH zum Beispiel der Fall. Da gibt es Karten, die sind vielleicht im Casual Commander nicht nützlich oder nicht so nützlich. Aber diese Nische weitet sich dann, je mehr man in einen bestimmten Spielstil hineinkommt. Was dann auch wieder interessant ist, weil eigentlich ist es in dem Fall dann keine Nischenkarte mehr in diesem Feld, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch eher eine Nische, die sie ausfüllt.
Was ja recht häufig, glaube ich, passiert, auch bei den Karten, die wir heute so mit dabei haben, ist, dass die Nische sich so ein bisschen ergibt durch den Commander. Also, dass die Nische vielleicht zu klein wäre, wenn der Commander nicht, dadurch, dass er in der Command Zone ist, der Effekt so oft da ist. Ne? Also zum Beispiel weiß ich nicht, Ruxa, Patient, Professor. Kann das sein, dass das ein Beispiel dafür ist, Jochen? Oder sehe ich das falsch?
Ich finde ja.
Sag mal noch mal ganz kurz, was die macht. Nicht, dass ich sie falsch im Kopf habe.
Genau, Ruxa, Patient, Professor ist ein 4-4 Bärendruide für 2 und 2 Grün. Und der sagt immer, wenn er aufs Schlachtfeld kommt oder angreift, darf man eine Kreaturenkarte mit keinen Fähigkeiten aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen und Kreaturen mit keinen Fähigkeiten, im Folgenden ohne Fähigkeiten genannt, kriegen +1/+1. Und man darf Kreaturen ohne Fähigkeiten ihren Kampfschaden so zufügen lassen, als wären sie nicht geblockt worden.
Genau, also das ist dann so ein bisschen, würde ich sagen, ein Beispiel. Also man kann die natürlich auch in den 99 spielen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Ruxa als Commander, dann ergeben sich dadurch Karten, die ich in diesem Deck spiele, die ich sonst in fast keinem anderen Deck im Commander wirklich spiele, außer sie sind halt eine Pet-Karte und ich wollte immer schon mal gewaltige Balote spielen, weil ich sie halt cool finde und lustig finde, aber dann weiß ich, dass das ein Downgrade ist. Aber wenn ich die in diesem Deck spiele, dann machen sie halt Sinn, aber halt nur, weil der Commander sie sinnvoll macht. Also die Nische, die sie sonst hätten, wenn Ruxa irgendwo im Deck drin wäre, wäre viel kleiner als die Nische, die sie haben, dadurch, dass Rucksack zum Beispiel in der Command Zone liegt.
Tatsächlich, wer hat jemals einen God's Willing in Commander gespielt, es sei denn, man spielt exakt Feather.
Genau.
Die also Anzahl an Decks, die God's Willing spielen, ein Weiß, gibt Scry 1, gibt eine Kreatur Protection von der Farbe bis zum Ende der Runde. Karte ist sogar fein in mehreren Decks, aber tatsächlich wirklich Teil einer Strategie wird sie nur enabled durch Feather.
Ich bleib mal nochmal, das mit dem God's Willing ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für die Sache mit dem Commander. Bei Ruxa kann man aber auch gut sehen, selbst wenn Ruxa jetzt kein Commander wäre, sondern weil normalerweise es gibt ja genügend Tokens, die haben keine Fähigkeiten. Das heißt, die würden da drunter fallen, die würden von Ruxa dann geboostet werden. Aber es gibt auch wiederum nicht so viele Tokens, die gar keine Fähigkeiten haben, dass man sagen kann, Ruxa ist ein Auto-Include in einem Token-Deck, weil dafür haben zu viele, zum Beispiel Soldiers, haben einfach manchmal Lifelink, Ritter haben Vigilance, dann gibt's Trample, Flying, also das Ruxa schließt mit dem, was sie sagt, also zumindest mit dem Buff, den sie gibt, schon relativ viele auch von anderen Karten aus, wo man erstmal sagen würde, ja, okay, das hört sich an, als ob das funktionieren könnte. Das heißt, die ist selbst, also man muss darauf achten, wie nischig sie ist, selbst wenn man schon weiß, dass sie nischig ist.
Wir sind ja immer große Fans von Crashing Drawbridge. Gib all dein Token Haste, sie haben eine Ability, Luxas Buff fällt ab.
Ja, Equipment zum Beispiel wäre das Gleiche. Kann man sagen, kann man ignorieren bei manchen Sachen, wo man halt gerade mit Equipment, wenn man sagt, das ist mir jetzt so wichtig, dass es dann egal ist. Aber man muss sich zumindest Gedanken drüber machen, weil Ruxa, und ich glaube, die sind echt deswegen ein sehr gutes Beispiel dafür, weil Ruxa sehr eng ist und dann, die Straße ist nicht nur eng, die ist halt auch noch kurvig. Also man muss wirklich vorsichtig sein damit.
Was vielleicht hier so eine ganz gute Abgrenzung ist, die haben wir jetzt nicht in unserem Skript drin, aber würde mich interessieren, wie ihr das seht. Es gibt ja auch die sogenannten Build-Around-Karten. Hört man ja auch immer wieder diesen Begriff, also Karten, um die man speziell herumbaut. Die würde ich von Nischenkarten ein bisschen abgrenzen, weil das eher vielleicht Karten sind, die dann wirklich zu einem Kernstück des Decks werden. Ne, zum Beispiel Skullstorm in meinem Matas-Deck ist ein bisschen so eine Karte, die ist an sich nicht besonders gut, ja, die kostet 9 Mana und sagt, sie hat diesen Commander-Echo-Effekt, also so oft, wie ich meinen Commander gecastet habe, so oft wird sie kopiert. Und dann sagt sie, jeder Gegner muss eine Kreatur opfern, der das nicht kann, verliert die Hälfte seiner Leben aufgerundet. Das heißt, sie ist eigentlich erst dann gut, wenn niemand mehr Kreaturen hat und ich sie wirklich 5-6 Mal kopieren kann, weil dann macht sie wirklich viel, sonst ist sie für 9 Mana einfach ein schlechter Edict-Effekt, also ein schlechter, jeder muss eine Kreatur opfern-Effekt. Ja. Aber sie macht dann halt auch, wenn ich um sie rumbaue, und das Deck ist ein bisschen um sie rumgebaut als Finisher, dann macht sie halt auch wirklich viel. Also diese Build-Around-Karten, die werden wirklich zum Kernstück, die haben dann auch wirklich einen Impact, die sind explosiv in vielen Fällen oder spielbestimmend. Die Nischenkarten sind es nicht notwendigerweise. Die können das sein, die können aber auch oft einfach nur kleine, lustige Synergiekarten sein, die können so ein bisschen sich auf eine bestimmte Art und Weise mit diesem Deck halt irgendwie interagieren, eher im Spielaufbau. Also das ist so ein bisschen die Abgrenzung, die ich da setzen würde als Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmt oder widersprechen würdet.
Ich überlege gerade, also du zuerst, Freddy.
Ich glaube, wir machen es ein bisschen interessanter. Willkommen zur neuen Game Show des Commander Kompass, heißt Nischig oder nicht, in dem ich zwei Karten vorstelle und ihr entscheidet, was in meiner Hinsicht die Nischenkarte ist oder nicht.
Ich finde es genial. Lasst uns das doch für alle Karten machen, die einer von uns ab jetzt vorschlägt, dass dann immer die beiden anderen Judgment nischig oder nicht abgeben. Ich feier's. Ich bin gespannt, was du jetzt bringst.
Alles klar. Die erste Karte, die ich euch präsentiere, ist der Mox Amber. 0 Mana für ein legendäres Artefakt. Füge 1 Mana einer Farbe hinzu von legendären Kreaturen oder Planeswalker, die du kontrollierst. Versus Vonas Hunger. 2 und ein Schwarz für einen Spontanzauber mit Aufstieg. Jeder Gegner opfert eine Kreatur, falls du den Segen der Stadt hast, also 10 Permanente kontrollierst, opfert stattdessen jeder Gegner die Hälfte der Kreaturen, die er kontrolliert, aufgerundet. Was ist die Nische, was ist nicht?
Also, ich würde ehrlich gesagt sagen, du wirst mir nicht zustimmen, aber ich finde beides nicht die extremen Nischenkarten. Also ich finde, der Mox, der macht halt Mana, das ist nie verkehrt so. Ich glaube, das kann man eigentlich in alle Decks ganz gut reinpacken. Und der Edict-Effekt mit dem City's Blessing, ich bin großer Fan von dem. Ich spiele den jetzt nicht in jedem einzelnen Deck mit Schwarz, aber ich spiele den in Matas und finde den Tip-Top-Removal vor allem gegen halt ein bisschen schwerer zu kontrollierende Boards, die irgendwie noch mal irgendwie Shroud und Indestructible und solche Sachen rumliegen haben. Also ich würde sagen, beide nicht nischig.
Jochen? Ich würde sagen, Ich sage jetzt mal, Wonas Hunger ist nicht nischig, weil sie Aufstieg hat und nur aus diesem Grund. Weil Aufstieg ist so leicht zu erreichen, dass es was immer da ist, mehr oder weniger, außer man spielt in Zug 3, wo die Karte aber immer noch gut ist. Wohingegen diese Klausel bei dem Mox Amber, weil ja, man wird sagen, man hat immer den Commander draußen, aber es gibt diese Fälle, wo das nicht passiert und wo man auch keine andere Legendary draußen hat. Es gibt genügend Decks, die haben nicht so viele Legendaries. Und dann ist es ein absolut toter Mana-Rock, der halt auch zum Glück aber nur 0 kostet.
Okay, fair enough. Den kann man schon als nicht richtig bezeichnen.
Mox Amber ist spezifisch stark in Decks, die einen 1- oder 2-CMC-Commander haben, damit der immer wieder online genommen wird. Also damit du auch quasi ein Teil von deiner Mana-Kosten, falls er gewiped wird, wieder zurückbekommst. Du spielst dein 2-Mana-Commander, Mox Amber ist online. Du spielst das nächste Mal auf 4, Mox Amber ist immer noch online und 6 kannst du immer noch zahlen. Was macht Mox Amber in einem Deck, wo dein Commander 3 oder 4 kostet? Der wird ausgeschalten, wenn dein Commander mindestens 1 oder 2 Mal removed wird. Also um das zu garantieren, um seinen Effekt zu garantieren, brauchst du die Nische eines Low-CMC-Commanders, der dir den Ramp garantiert. Während Wonas Hunger, wie Jochen gesagt hat, das war nämlich der Catch, Aufstieg ist so leicht zu erreichen, dass es tatsächlich in extrem viele Decks passt.
Man kann aber zum Beispiel auch sagen, dass es, auch da sieht man wieder, was so Nischenkarten ausmachen kann, weil der Mox Amber wäre zum Beispiel, wie heißt der, dieser History of Kamigawa, ist der Reiki oder Reiki? Reiki heißt er. The History of Kamigawa, dieser Schamane für 2 und ein Grün, der sagt immer, wenn du Legendary Spell castest, dann darfst du eine Karte ziehen. Das ist zum Beispiel ein Deck, in dem wird es wahrscheinlich einfach nie tot sein. Und dann ist es auch relevant, dass es 0 kostet. Weil, und da kannst du auch, damit finde ich, kann man argumentieren, dass man in Grün überhaupt einen Mana-Rock drin hat, weil in diesem Deck wird er dir immer was liefern und der hat dich nichts gekostet.
Aber auch das wäre ja wieder ein Nischen.
Genau, das wäre ein
klassischer Nischenfall.
Ja. Ich meine nur, sieht man das, aber der wäre dann nicht tot, aber trotzdem immer noch, man müsste diese Nische finden, wo er wirklich immer funktioniert. Oder sagen wir mal in 95% der Fälle.
Ich gebe meinen Punkt zu Jochen.
Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir können ja einfach mal für so ein paar der Karten, die wir jetzt noch nennen werden, immer so ein bisschen danach kurz ein Judgment abgeben, nischig oder nicht.
Genau.
Ich finde, das hat einen guten Ring, so wie Spiel oder Exil. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt an alle da draußen, die uns jetzt hören. Das ist ungeplant und spontan. Es kann sein, dass das überhaupt nicht funktioniert. Wir werden es herausfinden. Und ich glaube, wir können auch demnächst zu den Karten gehen. Wir können vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher gesagt haben zu den nischigen Karten. Also es sind Karten, die sind entweder unerwartet stark oder sehr ungewöhnlich und lustig in der Synergie, was sie machen in dem Deck. Wir werden dann noch ein paar Beispiele bringen dafür. Und letztlich sind es Karten, die, sage ich mal so, zumindest für mich die Würze im Commander auch einfach ausmachen. Also das ist die Karten, die ich gerne im Deck habe, weil sie mein Deck so ein bisschen anders machen als andere Decks, als andere Decks von mir selber. Das passiert durch spezielle Synergien, das passiert natürlich auch durch Pet-Karten, die gar keinen Sinn machen oder vielleicht nur Flavorgründe haben. Aber es passiert eben ganz oft auch durch Nischenkarten, weil Nischenkarten sind diese Karten, die man legt und dann ganz viele Leute erstmal sagen, hä, die Karte muss ich erstmal lesen. Ja, die man nicht ständig sieht. Das ist das eine, finde ich, was die total schön einfach und spaßig zum Spielen macht. Und das zweite ist, dass dann die Leute sagen so, hä, warum spielst du das denn das? Und dann macht man irgendwas und dann sagen die Leute, ah, deswegen spielst du das.
Ja, und man muss noch sagen, Pet-Karten können Nischenkarten sein, Pet-Karten müssen aber keine Nischenkarten sein. Und ich kann eine Karte durchaus drin haben in meinem Deck, nur weil ich die mag. Und die hat dann im Grunde hat gar keine Synergie. Die ist einfach, weil es meine allererste Magic-Karte ist, ist die in meinem Deck. Eine Pet-Karte kann aber eine Nischenkarte sein. Also das nur andersrum ist es nicht immer so.
Genau.
Dann würde ich vorschlagen,
damit könnt ihr mal Go machen.
Wenn ihr wollt, Jochen, leg doch einfach mal los mit irgendeiner nischigen Karte, die du dabei hast. Oder ich habe gleich schon 2 im Angebot, wenn dir nichts einfällt. Aber du hast schon eine, sehr gut.
Ich habe mir auch im Vorfeld ein paar ausgesucht, weil ich fand auch manche davon, die sind relativ neu und die finde ich trotzdem einfach cool. Deswegen fange ich mal an mit, also in meinem Herzen hat sie eh schon einen Punkt für den geilsten Namen überhaupt. Ragadraga Gorgatz Boss. ein Wehrschwein aus Baldur's Gate. Und es kostet 2 und Gruul hat 4/4 und sagt, jede Kreatur, die du kontrollierst, die eine Mana-Fähigkeit hat, kriegt +2/+2. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mit einer Mana-Fähigkeit angreift, wird sie enttappt. Und dann hat sie noch unten als drittes, wenn du einen Zauberspruch sprichst und mindestens 7 Mana dafür ausgegeben wurden, darfst du eine Target-Creature enttappen und die kriegt +7/+7 und trampeln bis zum Ende des Zuges. Die habe ich deswegen reingenommen, weil Ragadraga macht was, also die macht Karten, die keine Nische sind, denen gibt sie eine Nische in ihrem Einsatz. Deswegen habe ich die, weil ich die einfach interessant finde, habe ich die reingenommen, weil Mana-Dogs sind absolut keine Nischenkarten. Lanowar-Elves, Fyndhorn-Elves, das sind keine Nischenkarten. Die sind einfach, also die haben zwar nicht, die kann man nicht als Staple bezeichnen in jedem Deck, aber die sind, würde niemand jemals sagen, die sind mir zu situativ. Die Nische, die Ragadraga aufmacht, ist, dass die nicht nur als Mana-Quellen eingesetzt werden können oder als Jump-Blocker, wozu sie ja auch gut sind, sondern eben auch aggressiv. Und gleichzeitig sorgt das aber dafür, dass man so ein bisschen seine Runde umbauen muss. Weil um das optimal zu benutzen, müsstest du ja dann sagen, ich greife erst an mit meinen Mana-Dogs, dann werden die enttappt. Und dann mache ich in der zweiten Hälfte, benutze ich sie dann so, wie sie eigentlich gedacht sind. Und dann kommt unten noch diese +7/+7 Fähigkeit dazu, die ist cool, aber um das jetzt alles in einem Zug auszulösen, muss man auch ganz schön viel machen. Und vor allem hast du dann normalerweise keine Angriffsphase mehr, also finde ich nischig, ja, aber lustig.
Aber würdest du sagen, dass das auch eine nischige Karte ist, wenn sie nicht wenn sie auch als Commander verwendet wird? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, Karten, die so wie Ragadraga, der macht halt extrem Sinn, wenn man ihn als Commander benutzt oder sie, es, wie auch immer, das Schweinchen, und ein Deck drum baut. Und da haben wir ja, glaube ich, enorm viele Karten in den letzten Jahren bekommen, die so bestimmte Strategien ermöglichen sollen. Also ich sehe schon das Argument, das als Nischenkarte zu sagen, aber dadurch, wenn es als Commander wirklich die Wincon ist so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, dass es eher so Richtung Build-Around geht. Also eher so dieses wirklich so auch Umf und Payoff wirklich mitbringt und nicht unbedingt nur in speziellen Situationen lustige Dinge macht.
Genau. Ich habe bei dir auch eben. Du zuerst, Freddy.
Ich finde, das ist tatsächlich eine Nischenkarte, denn Cryptolithrite gibt allen Kreaturen Mana-Rituale. Ist ein Mana-Ritual, das allen Kreaturen die Fähigkeit gibt. Und sowas kann man ja eh schon ganz gern in Token-Decks spielen, in Elfendecks vor allem. Und Elfendecks werden mittlerweile auf mehrere Farben ausgeweitet, sei es jetzt durch die Radar, die dann dadurch profitiert, indem Kreaturen angreifen und dann das Mana danach machen. Mhm. Was eben auch mit Ragadraga dann super funktioniert, wenn auf einmal dieser Commander sogar mit ihren Mana-Dorks angreifen kann und dann noch die volle Macht rausbekommt. Also ich finde tatsächlich, dass das eine gewisse Nische ist, die offen ist, da diese Mana-Rituale und ich sag mal Creature-Based Ramp-Decks wie jetzt Elfen einfach viel häufiger sind, also das ist ja viel häufiger, den viel stärker verwenden können, als man erst denkt. Vor allem, weil dieses +7 sieht ein bisschen weak aus, bis man merkt, was das Ding mit Selvala anstellen kann.
Stimmt.
Und das ist halt auch in diesem großen Stompy-Deck, wenn du halt dann deinen 12-12 Vanilla, den du halt leicht casten kannst, auf einmal 7-7 und Trample gibst, ist es auf einmal der größte Threat und Selvala tappt auf einmal noch für 7 Power mehr. Tatsächlich finde ich, ist das eine Nischenkarte, die spezifisch in diesen Mana-Ritual-Creature-Decks reingehört.
Alrighty. Dann haben wir diese Karte mal abgehandelt. Ich würde direkt weitermachen und zwar mit auch im Ghoul Bereich bleiben. Ich nenne jetzt mal 2 Karten zusammen, die für mich ganz gut dieses Nischige erfüllen, weil man sie normalerweise nicht spielen würde, aber sie machen Sinn in einem Bestien-Tribal-Deck, und zwar in meinem Luna-Bestien-Tribal-Deck. Das eine ist der Ether-Charge, das andere der Molder's Luck. Ether-Charge ist eine rote Verzauberung, kostet 4 farblose und ein rotes und sagt immer, wenn eine Bestie ins Spiel kommt, fügt sie einem Gegner deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Und Molders lag, also vielleicht erstmal kurz zu Aether Charge, das ist, finde ich, ziemlich eindeutig, warum das eine Nischenkarte ist, weil halt, es steht halt Bestie drauf. So, das heißt, das kannst du spielen, ja, in einem Bestien-Tribal-Deck und in einem Omni-Tribal- oder Changeling-Deck. Aber abgesehen davon hat das jetzt nicht so viel Einsatz-Cases, es sei denn, es kommt irgendein Commander raus, der den Bestientyp und der flickert sich oder kommt zurück oder so. Aber selbst dann ist es immer noch nischig. Also dann ist das einfach eine weitere Nische für dieselbe Nischenkarte. Der Molder Slug ist eine okaye Karte, würde ich sagen. Also der hat 4-4, ist eine grüne auch Bestie, kostet 3 farblose, 2 grüne Mana und sagt am Anfang vom Upkeep von jedem Spieler, von jeder Spielerin, muss diese Person ein Artefakt opfern. Finde ich decent Artefakt-Removal im Commander. Vor allem, wenn man selber nicht viele Artefakte spielt, dann kann man diese Symmetrie so ein bisschen brechen. Wird aber eigentlich erst gut, wenn du es auch in einem Tribal-Deck spielen kannst, weil du dann eben weitere Payoffs dadurch bekommst. Ansonsten ist es halt einfach eine Karte, die jetzt nicht so extrem gut ist. Und diese beiden Karten, finde ich, die stehen so ein bisschen beispielhaft für so Karten, die also ganz oft in Tribal-Decks auftauchen, die vielleicht so mittelgute Effekte haben, die dadurch aber nischig werden, dass die halt besonders in diesem Tribe halt dann nur Sinn machen und das dann besonders dann nischig, wenn es halt auch ein eher obskurer Tribe ist, den man jetzt nicht an jeder Straßenecke sieht, wie irgendwie zum Beispiel Bestien.
Fritz, ding, 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 du hast das geheime Wort genannt. Die nächste Pick für nischig oder nicht, ist es der Mindblade Render. 1 und 1 Schwarz für ein 1-3 Azra Warrior. Whenever your opponents are dealt combat damage, if any of that damage was dealt by a warrior, you draw one card and you lose one life. Ist diese Karte nischig oder nicht?
Azra, was noch gleich?
Mindblade Render.
Genau, du kennst bestimmt das Artwork, das ist so, das ist eine häufig vorkommende Karte.
Bis du überlegst, Fritz,
kann ich muss die Karten mittlerweile immer ein bisschen nachgucken, weil ich einfach so out of touch geworden bin. Früher kannte ich alle Karten.
Das ist eine Battlebond-Karte, da hast du noch viel gespielt.
Ich weiß, aber.
Ja. Ich tue mich da tatsächlich schwer, weil wir haben ja vorher kurz schon drüber geredet, Freddy, die hat natürlich einen geheimen Nutzen, der sie weniger nischig macht, als sie ist. Für sich allein genommen, wenn man sie nur einsetzt, wenn man sie nur selber einsetzt, wenn man sagt, das ist jetzt mein Warrior oder ich habe hier noch 3 andere Warrior in meinem Deck, da ist sie eine Nischenkarte, weil dafür gibt es dann bessere Ziehzauber oder Fähigkeiten, die man benutzen kann. Weil, ja, es ist halt trotz allem ein 1-3 Warrior in Schwarz. Okay. Das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass das Ding immer Combat-Schaden macht. Aber das sagt ja, das weitet das ja aus auf alle Warrior auf dem Feld. Und damit ist es viel weniger nischig, als man denkt. Denn Warriors gibt es viele und Warriors sind auch oft in der Command-Zone. Auch wenn man gar nicht dran denkt oft. Zum Beispiel mein Brian Stout-Arm-Deck hat einen Warrior als Commander. Das heißt, immer wenn ich jemanden 4 Schaden zufüge und Leben dafür krieg, zieht Freddy eine Karte.
Ja gut, also, aber ich meine, das ist ja alles trotzdem wieder ein bisschen ein nischiger Case. Genau, du brauchst diese Warriors. Ja. Also ich finde schon, so, also man muss jetzt nicht hier sagen, päpstlicher sein als der Papst. So, es ist eine Karte, die benennt Warrior. Du würdest sie wahrscheinlich nicht spielen, wenn sie der einzige Warrior in dem gesamten Deck wäre, weil sie selber keine Evasion hat. Und da gibt's dann doch vielleicht ein bisschen sinnvollere Sachen, die du in den Slot machen kannst. Also klar, du spielst sie vielleicht auch außerhalb von einem richtig krassen Warrior-Deck.
Ja.
Aber sie hat einen sehr, sehr klaren Use-Case, nämlich diese spezielle Interaktion mit Warriors. Der Payoff ist natürlich aber eine Low-Hanging-Fruit. Also er bringt dir schon relativ schnell was. Trotzdem würde ich sagen, es ist eine Karte, die auch in diesen großen Kosmos der Karten fällt, die durch Tribal-Interaktionen einfach dann ihren Platz finden.
Genau, das ist nämlich was Interessantes an der Karte. Die Karte ist nämlich genau an der Border. Und ich sag, es ist der einzige Warrior, den ich zum Beispiel in mein Ziatora-Deck habe. Und tatsächlich arbeitet die da immer und zieht 1 bis 2 Karten, weil es gibt einfach 120 Commander. Und davon werden 17 bis 18 Warrior auch Index gespielt. Die kommen so häufig vor, sei es jetzt eine Laelia, sei es ein Chatterfang. So viel hat diesen versteckten Text Warrior drauf. Vor allem auch jeder Changeling. Hm. dass sie tatsächlich pro Game auch durch den passiven Effekt eine Karte ziehen würde. Tatsächlich ist sie aber nischig genug, weil sie müsste drei Karten ziehen, finde ich, um sich zu rechtfertigen. Weil du ziehst sie, um Karten zu spielen. Ja. Und auf zwei contendet sie mit Night's Whisper spezifisch.
Und ja, also die ist,
genau, und die da ziehst du zwei Karten, hast den Effekt und hast halt, ja, der Body-Effekt für die Konsistenz.
Also sie geht
ab
in
drei Hidden, Karten Konsistenz.
Genau. Sie geht in Hidden Gem Territory, weil dadurch, dass du auch Karten ziehst von Warriors, die deine Gegner kontrollieren, die nicht du kontrollierst, wird sie halt eine ganz gute Card-Draw-Engine, die eben auch außerhalb, also wenn man so ein bisschen outside the box denkt. Wollen wir mal weitermachen? Ich würde sagen, dass wir so ein bisschen vielleicht dann doch anziehen, dass wir ein paar mehr Karten durchkriegen. Ja. Wir haben ja super viele aufgeschrieben. Das ist nicht ganz so der Deep Dive wird wie beim Spiel oder Exil. Jochen, was hast du noch am Start?
Ich habe noch was mitgebracht und das erklärt schon im Grunde für mich so die Nische, die es hat. Wenn man sich zum Beispiel einen neuen Commander anschaut, nämlich den Rigo Streetwise Mentor, der kostet Band und im Grunde, um den geht es jetzt nicht, aber um die Karte bezieht sich auf ihn. Er sagt, immer wenn du einen Spieler oder Planeswalker mit einer Kreatur mit Power 1 oder weniger angreifst, darfst du eine Karte ziehen. Die Nischenkarte dazu, für mich nischig, ist sowas wie der Pendlehaven Elder oder spezifisch der Pendlehaven Elder. Das ist ein Elf-Schamane mit 1 und grün, hat selber 1-1 und man kann ihn tappen und jede 1-1-Kreatur, die man kontrolliert, kriegt +1/+2 bis zum Ende des Zuges. Da der Rigo nur auf den Attack-Trigger geht, verdoppelst du mit dem Pendlehaven Elder, wenn du dein Deck konsequent so gebaut hast, deine Kampfkraft. Was immer noch nicht besonders viel ist, weil es nur 1-1-Kreaturen sind. Man kann natürlich auch sagen, ich nehme da eine Mirror-Entity rein. Ich finde aber, dass der bietet sich natürlich als Nischenkarte in dem Fall an, weil er schon explizit auf diese Art von Karten in seinem Text verweist. Und ich würde ihn sonst auch nirgendwo spielen, glaube ich. Außer noch in manchen Token-Decks, wo man sagen kann, okay, das sind sehr, sehr viele kleine Elfen. Aber ja, das ist für mich eine Nischenkarte, die man gerade in so Mini-Kreaturen-Power-Decks
benutzen kann. Würde ich absolut sagen, es ist definitiv eine richtig nischige Karte. Ist auch nur in 211 Decks auf EDH-Rack. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, das ist so eine Karte, wenn du die spielst, dann werden sehr viele Leute sie zum ersten Mal sehen.
Ich glaube, es gibt mehr Leute, die die Karte in Legacy und in Infect spielen, als in Commander. Das ist ja auch.
Ich fand sie halt super interessant, weil sie natürlich, also von der reinen, von die Mathe dahinter sagt ja, du verdoppelst die Kraft deiner Karten. Gut, es bist immer noch nicht weit oben damit.
Ich habe als nächstes eine Karte, die ein bisschen nicht komplett niemand je gesehen hat und niemand spielt, die ich aber in einem Deck habe mit einer sehr, sehr nischigen Anwendungsspezial, einem Spezialfall. Und zwar handelt es sich um Abundance. Abundance ist eine grüne Verzauberung, kostet 2 Mana und 2 grüne und hat den Text, immer wenn ich eine Karte ziehen würde, sage ich stattdessen Land oder Nicht-Land und decke dann so lange von oben von meiner Bibliothek Karten auf, bis ich die entsprechende, das, was ich gesagt habe, aufdecke und kriege das auf meine Hand. Ne? Also für 4 Mana kann ich, wenn ich Mana-screwed bin, nur noch Länder ziehen oder wenn ich Mana genug habe, kann ich nur noch Non-Länder ziehen. Das ist so der klassische Case dieser Karte. Nicht extrem stark, aber ist jetzt noch nicht so, dass sie noch nie in irgendeinem Precon gewesen wäre. Die war, glaube ich, schon ein paar Precons, also man hat sie schon ein paar Mal im Commander gesehen. Ich habe die in meinem Kodama und Thymna Abzahn Enchantress Deck drin. Und eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Der Effekt ist mir vollkommen wurscht. Ich habe sie nur drin, weil das Deck dermaßen viele Karten zieht irgendwann, weil ich so viel Constellation und sonstige Effekte habe in diesem Deck, dass ich ganz oft mich selber totziehe. Und auf dieser Karte, das Wording ist aber so, dass es ein Replacement-Effekt ist. Das bedeutet also, wenn ich eine Karte ziehen würde, kann ich stattdessen das sagen und dann gucke ich mir das an. Das heißt, wenn ich nichts mehr in meiner Bibliothek habe, keine Karten, ziehe ich trotzdem nicht und verliere auf diese Art und Weise nicht das Spiel und kann dann ein paar Mal häufiger noch meine, also das Deck gewinnt, indem ich ganz viele Enchantments irgendwie aus dem Spiel in den Friedhof lege und dann wieder ins Spiel zurückbringe und alle dann irgendwie Life-Drain-Effekte damit machen und solche Sachen. Und dann kann ich das zweimal mehr durchcyceln, ohne dass ich Gefahr laufe, mein Deck irgendwie zu ziehen und habe die Karte noch da. Das ist so ein bisschen so ein Beispiel, finde ich, für eine Nischenkarte. Und ich glaube, Freddy, du hast auch eine Karte dabei, die da ganz gut passt. die eine eher populäre Karte ist, aber trotzdem in einem nischigen Anwendungsbereich, in einer speziellen strategischen Nische sitzt in einem Deck drin.
Ja, und tatsächlich ist es eine Karte, die ein bisschen contentious ist, was das angeht. Ulamog, the Infinite Gaia.
Outrageous.
11 Mana, 10/10 Legendary Creature Eldrazi. Wenn du diesen Spell castest, zerstörst du eine Permanente deiner Wahl. Er ist indestructible. Oder S. Oder was auch immer. Hat Annihilator 4, also wenn Ulamog angreift, dann muss der verteidigende Spieler oder Spielerin 4 Permanente opfern. Und ganz wichtig, weswegen ich sag, Ulamog ist eine absolute Nischenkarte. Wenn Ulamog in den Friedhof gelangt, mischst du deinen Friedhof zurück in und zwar dein von Deck.
Irgendwoher in den Friedhof gelangt. Das ist, glaube ich, das ganz Interessante an dem. Er muss nicht sterben oder sowas.
Richtig. Und du kannst ihn pitchen, um deinen Friedhof zu mischen. Du kannst den Deckout-Tod verhindern. Du spielst stark gegen Mill. Du kannst es selbst verwenden, um eben diese Card-Draw-Engine, wie Fritz gerade gesagt hat, das zu machen. Aber die andere Nische auf der Karte ist tatsächlich der Cast-Trigger. Wann brauche ich Cast-Trigger? Wenn ich um Counterspell spielen muss. Wenn zum Beispiel mein Commander durch Kendrith's Transformation oder durch Oubliette permanent zu was wird, muss ich ja irgendwie den loswerden. Und ich kann es nicht riskieren, einen Counterspell zu fressen, wenn ich versuche, meinen Commander frei zu bekommen. Ich brauche meinen Commander für meinen Gameplan. Wer beantwortet diese eh schon seltenen Karten, die permanent transformieren? Ja, der Cast-Trigger, weil niemand kann den Cast-Trigger wirklich interagieren. Somit füllt Ulamog zwei Nischen, die, und er ist natürlich noch eine gute Kreatur, wenn man ihn hat, weil das ist ein riesen Eldrazi mit Indestructible und der Leid davor. Ja. Aber tatsächlich finde ich seinen, wie er verwendet wird, hat viel mehr mit einer Nischenkarte zu tun, als tatsächlich die Popularität sagen würde.
Sieht man auch, also ich zum Beispiel gucke mir viele CEDH-Videos an und da taucht der nämlich häufig auf und zwar wirklich, wie Freddy gesagt hat, in seiner Nische, um den Deckout zu verhindern. Und sonst macht er nichts erstmal. Der ist nur dazu da, dass die Person mit unendlich viel Mana und unendlichen Storm-Triggern dich nicht wegmillen kann. Und der stellt die Person dann natürlich auch vor ganz schöne Probleme, weil das ist dann halt im Deck und nervt.
Es ist schon ganz interessant, weil Ulamog halt an sich schon einfach eine extrem starke Karte ist. Also der ist ja einfach super, super mächtig. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es gibt Decks, die ihn einfach nur wegen diesem Shuffle-Effekt spielen und sonst wegen gar nichts. Und die würden auch eine Karte spielen, die 20 Mana kostet und nichts macht und nur diesen einen Effekt hat. Ja. Deswegen, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein gutes Beispiel für eine Karte, die in bestimmten Decks eine nischige Funktion übernimmt. Aber insgesamt ist er, glaube ich, in vielen Decks vollkommen ohne eine Nischenkarte zu sein, sondern einfach, weil er ein relativ starker Finisher ist. Jochen, ich glaube, es ist deine, du bist dran.
Ja, ich nehme mal was auch, also für mich geht es so in den Bereich von Hidden Gem rein. Die Nische liegt darin, wie das das Spiel beeinflusst. Die Karte heißt Gravity Well. Ich habe die schon mal erwähnt, glaube ich. Ist ein Enchantment in Grün, für 2 Grün ein beliebiges. Und die sagt, immer wenn eine Kreatur mit fliegend angreift, verliert sie fliegend bis zum Ende des Zuges. Das ist ein nicht so häufig gespielter, finde ich, sehr, sehr guter Schutz in Grün, weil man oft daran krankt, dass man halt nicht Reach hat. Und niemand möchte gern von Flyern umgehauen werden. Aber wo ich eher die Nische dieser Karte sehe, ist, wir hatten es ja vorhin, das sind so Karten, die liest man sich erstmal durch, wenn man sie sieht, ganz oft. Und das ist eine Karte, die beeinflusst halt abseits davon, was sie macht, worin sie gut ist, aber ich würde jetzt sagen, kein Staple, auf keinen Fall, beeinflusst die den kompletten Tisch, weil das zählt halt einmal ähnlich wie der Mindblade Render. Das zählt einmal sehr in einem engen Bereich, aber um den ganzen Tisch rum. Und dann sitzt da plötzlich ein Drachendeck und muss sich komplett anders aufstellen. Und ein Deck, das vorher vielleicht brutal verloren hätte, wie jetzt irgendein random Gobbo-Spaß-Deck, ist halt jetzt da und sagt, das sind coole 10/10 Drachen, aber ich jumpblock die dir einfach jedes Mal.
Achso, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so eine.
Ich wollte euch jetzt.
ich finde es eine coole Karte. Ich fand sie damals schon cool. Ich glaube, du hattest mal als Card of the Week, hattest du, glaube ich, mal. wenn ich mich nicht
irre. Genau, das sind ja öfter mal Karten, die wir so ausgraben.
Ich finde sie allein deswegen schon nischig, weil es so viele Anti-Flying-Tech gibt und die meiste davon auch einfach nicht viel in Commander gespielt wird. Aber wenn man sagt, ich brauche es was gegen Fliegende, meistens spielt man einfach klassisches Removal, was gegen alles geht. Also was wirklich so das Gegenteil von einer Nischenkarte ist, eben die nicht in so einem Spezialcase nur dich verteidigen können. Das heißt, allein deswegen sind alle Anti-Flying-Karten, finde ich, per se schon ein bisschen nischig. Und die ist dann aber noch innerhalb von dieser Kategorie an Karten noch mal extra nischig, weil sie halt auf so eine seltsame Art und Weise Anti-Flying ist. Und weil sie eigentlich gut wird, gar nicht, weil sie Anti-Flying ist, sondern weil sie Anti-Brain ist. Also die Leute vergessen einfach, was diese Karte macht, bis es dann zu spät ist und sie schon angegriffen haben und dann totgeblockt werden.
Tatsächlich sehe ich die Karte nicht als eine Nischenkarte an. Aus dem Grund, okay, weil, ja, sie beantwortet Flyer, sie hat diesen spezifischen Grund. Was ist ihr tatsächlicher Use-Case-Szenario? In welcher Strategie möchte ich sowas aktiv verfolgen? Ist es Aggro? Aber dann wollen sie ja ihre Blocker behalten und ich werde ja eigentlich nicht angegriffen. Teilweise ist es ja sogar gut, wenn ich dann Flying habe. Ist es Control? Flying kann mein Wincon sein. Ist es Midrange? Vielleicht. Also ich meine jetzt nicht, dass die Karte unbedingt schlecht ist, weil es gibt Decks dafür. Nee, aber ich sag tatsächlich, ist es mehr eine individuelle Wahl als eine Nische.
Alright, fair enough. Ich würde mal weitermachen.
Wenn wir da an den Grenzen sind.
Ja. Und zwar mit einer Karte, die ich auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, in wie vielen Decks die insgesamt auftaucht. Das war eine Karte, die ich früher unfassbar gefeiert habe, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, so als kleiner Timmy, noch bevor ich angefangen habe mit Commander. Und im Commander dann irgendwann gemerkt habe, dass sie leider nicht so gut ist, wie ich dachte, nämlich Spelljack. Spelljack ist ein blauer Counterspell für 3 und 3 blau, also insgesamt 6 Mana. Und 6 Mana Counterspell ist immer schon mal so ein bisschen, der muss auch irgendwas Cooles machen dafür, dass man sich das Mana offen hält. Spelljack macht was Cooles, der neutralisiert einen Zauberspruch. Dieser Zauberspruch geht ins Exil. Und dann kannst du ihn kostenlos casten. Ich glaube, irgendwann sogar. Es hat irgendwie nicht in dem Sinne eine Timing-Restriction. Das kann auch später mal sein.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich ein Counterspell, der direkt einen Spell klaut. Natürlich ist es cool in Decks, die Karten klauen wollen und so und lustig sind. Aber auch da ist auch so 6 Mana sich aufhalten schon viel so. Das macht man mal, aber dann hat man diese eine Antwort verbraten. Wenn man ein sehr controlliges Deck ist, will man eigentlich auch nicht so viel ausgeben für ein Counterspell. Ich spiele die Karte allerdings trotzdem in meinem Riku-Deck, was gar kein Control-Deck ist, sondern ja sehr, sehr stark auf so Cascade und Cast for Free und lauter solche Sachen geht. Und alle Leute, die schon mal mit einem Cascade-Deck gespielt haben, also Cascade ist diese Fähigkeit für alle, die sie nicht kennen, wenn du die Karte castest, die Cascade hat, wird von oben von deiner Bibliothek so lange deckst du so lange Karten auf, bis du eine Karte aufdeckst, die weniger kostet, die kannst du dann auch for free casten. Und was wichtig ist, ist, dass das triggert, wenn du den Spell mit Cascade castest, also der liegt noch auf dem Stack. Das wird nachher noch wichtig. Und in den meisten Fällen, wenn du einen Counterspell aufdeckst, damit ist es halt einfach nicht gut, weil der fizzelt dann und du willst nicht deinen eigenen Spell neutralisieren und dann machst du es eigentlich nicht, dann lässt du es halt einfach quasi ins Exil oder unter die Bibliothek gehen. Und bei Spelljack, da kannst du aber dann das auf deinen eigenen Spell spielen, den du mit Cascade gecastet hast. Also wenn du deinen Apex Predator zum Beispiel castest, der 4-mal Cascade hat, dann triggerst du Freddy sowieso schon durch die Orthographie der Karte. Und wenn du ihn aber extra triggern willst, deckst du das Spelljack auf, zielst damit den Apex Predator selber an, er wird neutralisiert, er geht ins Exil und du kannst ihn dann for free am Ende des Zuges oder nachdem alles resolved ist, nochmal casten und kriegst nochmal deine 4 Cascades, die auf der Karte stehen. Und das ist, finde ich, einfach ein lustiger, nischiger Use Case und wenn du die Karte mal auf der Hand hast, dann hast du immer noch einen 6-Mana-Counterspell, der dir irgendwann vielleicht doch noch mal den Arsch retten kann.
Ja, also ich finde das gerade in der Art, wie man die Karte so einbettet. Es wäre, glaube ich, aber ein Fall wie gerade bei Freddy, wo man sagt, okay, ist das Nische oder ist es allgemeine Nische oder individuelle Nische? Aber ich finde die Art, wie man es einsetzt, schon ein relativ hübsches Beispiel dafür, wie so ein vor allem, man sieht ja auch, welche Nische der jetzt besetzt, nämlich.
Mein Problem ist tatsächlich, dass das als Sex-Mano das Cascade gesagt ist. Das ist halt jetzt halt, ich weiß nicht mal, ob das nicht mehr Nische ist, sondern halt einfach pure Luck at this point. Weil du musst ja spezifisch ein Deck, das in ein Deck haben, in entweder ist es Luck oder du versuchst es zu kombonen, indem du es zum Beispiel raufsuchst, rauftutorst.
Das ist absolut Luck, aber das ist ja gerade der Punkt von Cascade. Also das ist ja das,
ja, was aber dann musst du auch noch vorher das Ding aufsetzen, damit du einen 7 CMC oder höher Spell zum Cascade
hast. Hey, if it happens, it happens. Also das ist genau das, wie das Deck funktioniert. Also das ist ja genau das, was ich mit dem Deck machen möchte.
Ja, genau. Ich habe gegen das Deck schon gespielt und tatsächlich kann ich mich daran erinnern, dass du relativ, also nicht so oft auf die 7 gekommen bist, in denen, wo ich das gespielt hätte. Wie vielleicht gesagt, ist es drin, aber gesagt, es ist halt
da. Wir reden über nischige Karten. Das ist ja genau, das ist genau, was einfach dieser nischige Use Case für diese eine Karte ist.
Der Use Case ist aber genau, also Use Case ist genau das, was ich bezweifle daran. Oh, ich sag, es ist das kein
Use Case. Ja, also ich hab ja, also das ist ja, also agree to disagree.
Tatsächlich, wenn ich sage, ich kann nicht damit rechnen, dann finde ich, ist das nicht unbedingt eine Nischenkarte. Aber, apropos rechnen, man kann ja trotzdem mit Cascade interagieren. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil von nischig oder nicht. Ist Trickbind nischig oder nicht? Es ist eins und ein Blau für eine Instant mit Split Second Counter Target Activated or Triggered Ability. If a permanent ability is countered this way, activated abilities of that permanent can't be played this turn. Also Split Second, es kann nicht auf diese Karte reagiert werden, es sei denn, du hast Keru Spell Snatcher.
Ich würde sagen nischig, also einfach, ja. Weil, also ich meine, man kann den oft genug benutzen. Ich bin durchaus ein Fan von Counterspells, die Activated und Triggered Abilities neutralisieren können. Ich mag es besonders gern, weil ich jetzt doch nicht nur Nischenkarten spielen will, wenn es sowas ist wie Void Slime, der auch normale Zaubersprüche countert. Aber Trickbind ist zum Beispiel mega geil, um deinen Friedhof zu beschützen gegen einen Bujuka-Bock. Und lauter solche Sachen, also es gibt sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten dafür. Aber es ist trotzdem natürlich was du sagen, in spezifischen Situationen dann eher machen möchtest. Also es kann durchaus sein, dass du den nicht einsetzen kannst. Oder wenn du ihn castest, wird es sicherlich Leute geben, die sagen so, Trickbind, noch nie gesehen, zeig mal her.
Also für mich ist auch nischig, diese ganzen Stifle-Sachen, die fallen für mich in eine Nische, die zwar. Das ergibt sich, finde ich, für mich schon daraus, dass das sehr gut ist, wenn man es hat. Aber die allermeisten Decks kommen problemlos ohne aus. Es gibt natürlich die Anwendung, wo das einem massiv den Arsch retten kann, wie Fritz gerade gesagt hat, wenn der Bujuka-Bock kommt. Aber das ist ein enges Feld. Es ist so, ich habe zum Beispiel da immer, ich nehme da für die gleiche Sache so Tails End. Das kann man noch auf Commander-Zaubersprüche ausweiten, dann diese Counter-Fähigkeit. Aber es ist auch so nischig, finde ich. Das fällt in den Bereich, den ich am Anfang genannt habe, das ist so Meta-Nische. Also wenn ich jetzt ein Umfeld habe, in dem das häufig passiert, wo man sich wirklich dagegen wappnen muss, weitet sich das auf, aber sonst ist es, finde ich, relativ eng und nischig.
Okay, kurz dazu. Ich finde, Trickbind ist eine Nischenkarte, weil sie spezifisch in seltenen Fällen die wichtigste Karte werden kann und die beste Karte. Weil, sagen wir mal, Gegner möchte Thassa's Oracle gewinnen und hat 5 Counterspell-Backups, weil wir spielen Casual Thassa's Oracle. Trickbind kann nicht gecountert werden. Trickbind erwischt den Agent of Treachery, wenn er klauen möchte, und es kann das ganze Ding einen Zug geben, um diesen Agent zu beantworten. Es macht so viele Dinge, die, wenn sie reinkommen, auch nicht gecountert werden dürfen. Also der gewinnt Spiele, der verhindert Ultimates von Planeswalkern. Tails End würde ich nicht als Nische machen, weil er nämlich in Commander als auf Commander zugreifen kann. Und jeder, der schon mal mit Drannith Magistrate gespielt hat, weiß genau, ja. Nein, das ist keine Nische, weil Dreneth Magistrate kotzt so viele Leute an, einfach indem er passiv sagt, nee, ihr könnt euren Commander nicht spielen, solange ich draußen lieg. Und Tails End kommt jedes Spiel auf und du kannst damit rechnen, dass der mindestens einen Commander countern kann und dann halt noch seinen zusätzlichen Use Case hat. Trickbind hingegen ist tatsächlich nur für die für diesen einen Use Case und dann ist er der Beste darin.
Jochen.
Ja. Ich glaube, ich nehme mal eine ganze Gruppe von Karten. Die habe ich euch ja schon angekündigt. Und ich habe die auch schon mal, ich hatte die schon mal als Card of the Week, einen davon, den Dawnstrider. Das sind Spellshaper. Ich finde Spellshaper an sich, die changieren immer so zwischen Nischenkarten oder nicht. Aber nischig macht für mich hauptsächlich, dass die Art, wie sie ihre Fähigkeiten auslösen, nämlich, dass man eben dafür Karten abwerfen muss, das reicht von, okay, das ist nervig, dass man das machen muss, bis zu im richtigen Deck blüht es richtig auf, weil man seinen Friedhof befüllen will, weil man Madness spielt, sowas. Das macht die meisten Spellshaper für mich zu Nischenkarten. Es gibt ein paar, die sind unabhängig davon, dass die Spellshaper sind einfach stark. Wie jetzt zum Beispiel der Dawnstrider, der eben schon genannte, der einfach einen wiederholbaren Fog-Effekt hat. Aber die blühen halt erst auf, wenn man ein bisschen was noch dazu hat. Und deswegen sind die für mich eher Nische. Und die sind auch, so wie sie geprintet wurden, eher Nische, denn die gibt es ja leider nicht mehr. Bitte bringt es zurück.
Ja, es gibt diesen einen, mir fällt der Name gerade nicht auswendig ein, der blaue, der dir, du opferst ein Land und kriegst zwei Länder oder so.
Dreamscape Artist.
Genau, der Dreamscape Artist. Dreamscape. Der hat sich so ein bisschen da rausgewieselt aus dieser Gruppe.
Ja, wobei der ja auch immer noch, also der war, ich weiß es nicht, ob er wirklich so schon in den Köpfen aller Leute als coole Ramp-Option in Blau angekommen ist. Aber ich glaube schon, ja, also er ist definitiv in einigen Decks auf EDH-Rack, sehe ich gerade. Ja, ich mag, Spellshaper sind cool und sie sind aber definitiv auch nischig, weil sie dann doch nicht in allen Fällen rein vom Effekt her geil sind, sondern du willst eigentlich immer sie dann spielen, wenn auch irgendwie das, was du zahlen musst, also der Discard, irgendwie was ist, was dein Deck nutzen kann. Das ist zwar eine große Nische, weil das können viele Decks, aber es ist trotzdem eine Nische.
Ja.
Es ist eine Nische by Design. Also durch die Effekte machen die Nische aus. Aber ich sag, der Effekt ist nicht inhärent eine Nische. Also, wenn ich sagen würde, ich könnte einen Spellshaper haben, 2 Mana, roter Dude, kannst ihn tappen, wirf eine Handkarte ab, Lightning Bolt. Hallo? Das würde in so vielen Decks wahrscheinlich spielbar sein. Aber, per Design fallen sie doch in die Nische.
Ich würde jetzt mal mit einer Karte weitermachen, wo ich mich frage, ob sie mittlerweile noch nischig ist oder eher so wie der Dreamscape Artist mehr Leute mittlerweile auf den Trichter gekommen sind. Es handelt sich um die Karte Scroll of Fate. Das ist ein Artefakt für, ich glaube, 3 Mana und tappen. Du kannst eine Karte aus deiner Hand verdeckt ins Spiel bringen und also manifestieren. Das heißt, sie kommt als 2/2 Morph-Kreatur ins Spiel und du kannst sie aufdecken für ihre Mana-Kosten. Wird natürlich in Cardena-Decks gespielt, also in diesem Morph-Archetype in Sultai, das ist natürlich logisch, aber wo sie, glaube ich, sehr, sehr gut ist, ist in Blink-Strategien. Und ich glaube, da wird sie auch durchaus, das wissen mittlerweile auch einige Leute, aber da synergiert sie halt sehr, sehr schön, weil du bringst für 0 Mana eine Kreatur aus deiner Hand ins Spiel als manifestierte Kreatur, dann blinkst du sie mit irgendwas, was du halt gerade so rumliegen hast. Da haben Blinkdecks aber meistens kein Problem damit. Und dann kommt es aufgedeckt zurück plus ETB-Effekt und allen schönen Sachen und du hast dir die Mana-Kosten einfach gespart. Ich finde das eine ganz nette, kleine, lustige Karte. Ich war am Anfang richtig hyped, als ich zum ersten Mal diese Synergie so ein bisschen entdeckt habe oder zum ersten Mal so auch benutzt habe im Spiel. Ich glaube, mittlerweile sieht man die schon häufiger mal in Blink-Decks drin. Ist aber trotzdem insofern eine nischige Karte, weil sie quasi anders in dieser Strategie funktioniert, als sie vielleicht ursprünglich von Wizards R&D gedacht war, als die designt wurde.
Die ist auch, Freddy hat den Begriff vorhin genannt, so nischig bei Design. Bei der Karte sieht man ganz gut, die wurde natürlich in Commander 2019 für das Morph-Deck gemacht. Das heißt, man hat sich damals schon überlegt, okay, es sind ja nicht 80% aller Decks Morph-Decks. Wir machen jetzt mal was Interessantes dafür. Und daraus, aus dieser sowieso schon abgegrenzten Gruppe, wo das funktionieren kann, kommt dann die Nische, die Fritz gesagt hat, nochmal so raus. Also das zweigt dann so ab. Und dann kann man sagen, okay, das wurde für eine Nische gebaut. Und dann sieht man so, ah, okay, aber das wurzelt noch woanders rein und gedeiht da auch ganz gut. Aber trotzdem wäre das ja nichts, was man einfach gedankenlos in jedes Deck reinballern kann, weil dafür ist es, ja, was will ich da mit meinem Riesendeck? Also so meine ich das.
Ja, schließe mich da ein bisschen an. Aber, nächstes für nischig oder nicht ist Primal Might, ein Grün und ein X für eine Karte, die besagt, eine Kreatur bekommt plus X plus 0 und bekämpft eine andere Target-Kreatur bis zum, also plus X plus 0 bis zum Ende des Zuges und bekämpft eine andere Target-Kreatur. Macht nicht mehr. Ist es nischig oder nicht? Oder er bekommt plus X plus X.
Plus X plus X, ne? Nicht plus X plus 0.
Ja, genau.
Ich wollte gerade sagen. Genau. Und ist eine Hexerei, ne? Kein Instant.
Richtig, ist eine Hexerei.
Genau.
Jochen, was sagst du?
Ich finde die nischig, weil ich habe echt immer, also das ist so eine Karte, die ich, immer wenn ich Decks baue in grün, dann kommt die vor mich und ich sehe die und ich überlege mir, wo ich die benutzen will und ich sehe eben oft die Nische nicht. Aber dass ich sie mir rauslege, zeigt mir für mein Gehirn schon, dass sie offensichtlich für mich als Jochen eine Nischenkarte ist. Denn ich habe mir schon mal überlegt, Primal Might, das ist geil. Ich lege mir das mal hier hin, damit ich das da vielleicht benutzen kann. Ich finde halt oft die Nische nicht, obwohl ich weiß, dass es eigentlich auch gerade mit ganz vielen anderen grünen Effekten zusammen schon geil ist. Also zum einen muss man durch den Buff nicht traden, wenn man fightet, was ja durchaus wichtig sein kann. Man kann eine Silvala danach benutzen. Man kann ein Momentous Fall, also wo man eine Kreatur opfert und dann darf man Karten ziehen und kriegt Leben nach Power und Toughness. Das zum Beispiel funktioniert damit gut. Also die Karte, die fächert schon auf in verschiedenartigsten Nutzungsmöglichkeiten. Aber mein Gehirn sagt mir halt oft, das wahrscheinlich schaffst du es nicht, deswegen lass die raus.
Die Frage ist so ein bisschen, ist die Fight-Mechanik oder sind Fight-Strategien, Fight-Decks nischig oder nicht? Weil gesamt gesehen, glaube ich, ist es nicht das potenteste Removal in Grün. Es gab eine Zeit, wo Grün nicht viele andere Optionen hatte, aber das ist ja nicht mehr der Fall. Also Grün hat jetzt mit Beast Within und lauter so derartigen Sachen, glaube ich, ganz gute Removal-Möglichkeiten mittlerweile. Es ist insofern aber eine interessante Karte, weil es ja innerhalb von der Fight-Mechanik eine der besten Fight-Karten ist, die Magic zu bieten hat. Ja, es ist kein Instant, das ist ein bisschen der Nachteil. Es ist aber, wenn du das für X gleich 0 spielst, der billigste Fight-Spell in ganz Magic. Ich glaube, die billigsten kosten alle mindestens 2 Mana, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist sehr, sehr variabel als Karte. Also es kann dir einen Buff geben, du kannst auch auf den Fight verzichten, weil es sagt Fights up to one. Das kann auch nicht jede Fight-Karte. Also du kannst es auch einfach ganz normal als Riesenwuchs benutzen. Ich glaube trotzdem aber, dass du diese Karte vor allem dann spielen möchtest, wenn du Naeth hast, wenn du irgendeinen Payoff hast für Fights oder das so ein bisschen irgendwie deine Strategie ist, wenn du irgendeine Werwolf-Strategie spielst, wo du es noch als Theme hast, dass viel gefightet wird zum Beispiel.
Okay. Ich habe euch mit meinen Voraus ein bisschen gebaitet. Ich finde, es ist tatsächlich keine Nischenkarte, weil ich glaube, die Nische, es ist zu gut mit zu vielen Karten in Grün. Jochen hat ein paar Dinge schon gesagt mit Silvala und Momentous Fall. Einfach, dass das Ding, wenn du einen fliegenden Commander hast in Grün oder fliegend geben kannst, einen Fireball ist zusätzlich zum Removal, dass du eine Karte wählen kannst, um halt was loszuwerden. Grün hat Grün hat immer noch nicht genug Single-Target-Removal, aber es kommt halt zu dem richtigen Zeitpunkt. Und der Fakt, dass du in dieser Skala von Runde 2 bis Runde 16 diese Karte verwenden kannst und immer gut ist, immer on curve, hast du immer einen Nutzen daraus. Und ich finde sie tatsächlich einer der potentesten Karten in Grün, was Removal angeht und Finisher angeht. Ich habe sie in 3 meiner grünen Decks und ich habe das ist eine der Karten, die persönlich bei mir mit die meisten Wins eingebracht hat in all meinen grünen Decks. Sei es Wilson, sei es Ziatora oder sei es Chatterfang.
Ihr Lieben, ich glaube, wir sind so langsam am Ende der Stunde. Wollen wir noch einen Durchgang machen? Jeder noch eine Karte?
Genau, machen wir das noch und dann, ich glaube, Karte der Woche können wir uns heute auch sparen, denn ihr habt so viele Karten der Wochen. Schaut sie euch einfach nochmal in Ruhe an und genießt das. Genau, dann mach du nochmal, Fritz, und ich mach nach dir.
Ich hab noch so viele Karten auf meiner Liste. Wir müssen, glaube ich, irgendwann nochmal eine andere Nischenfolge machen. Ich würde jetzt noch mal so auf einen kleinen Rundumschlag machen mit einer ganzen Klasse von Karten, bei denen ich mir nicht sicher bin. Ja, aber ich würde sie schon als nischig bezeichnen. Und zwar sind das alles Karten, die aus meinem Derevi-Deck sind, wo es viel mit Tappen und Enttappen zu tun hat. Das eine ist Glare of Subdual und das andere ist Opposition. Also zwei Karten, die fast dasselbe machen, sind beides Enchantments. Opposition ist 2 und 2 blau kostet das. Das andere kostet 2 und grün und weiß. Und die sagen immer, dass du eine Kreatur von dir tappen kannst. Und dann kannst du bei Glare of Subdual ein Artefakt oder eine Kreatur von einem Gegner tappen. Bei Opposition Artefakt, Kreatur oder Land vom Gegner tappen. Das ist, glaube ich, in vielen, vielen Fällen im Commander ein bisschen zu klein, um wirklich ins Gewicht zu fallen. Also das würdest du nicht in als so Staple irgendwo reinpacken. Nischig ist es also in Decks, die entweder extrem viele Kreaturen haben, also wenn du wirklich gigantische Mengen an Tokens hast, aber auch dann ist es eigentlich weird, wenn du anfängst mit Glare of Subdual irgendwelche Sachen runterzutappen, weil du kannst auch einfach deinen Token irgendeinen fetten Overrun-Effekt geben und einfach die Leute umbringen. Also warum solltest du das machen? Du machst es dann, wenn du Kreaturen spielst wie Fellow Sage, also so ein 2-2 Merfolk, der immer, wenn er getappt wird, dir eine Karte zieht. Oder halt in, wie heißt noch mal diese eine Selesnya-Frau, die immer, wo Maurice auch das Deck
Imara.
Hat? Genau, Imara. Also immer, wenn sie getappt wird, kriegst du einen weiteren Token, den du dann wieder tappen kannst und so weiter. Also in diesen Decks mit spezielleren Synergien, wo du deine Kreaturen tappen willst, ohne mit ihnen angreifen zu müssen, da machen die Karten Sinn. Und die dritte, die dazu passt, die ich auch, finde ich, ein bisschen nischig finde, ist Dismiss into Dream. Das ist auch ein blaues Enchantment. Das kostet 6 und ein Blau und sagt, alle Kreaturen deiner Gegner sind Illusionen zusätzlich zu ihren Kreaturentypen und haben immer, wenn diese Kreatur das Ziel von einem Zauberspruch oder von einer Fähigkeit wird, dann wird sie zerstört, glaube ich, oder geopfert. Was insofern
Geopfert,
ne? Also noch lustiger gegen Indestructible und so. Das ist natürlich erstmal eine coole Karte, weil sie gegen Equipment-Decks irgendwie sehr lustig ist, weil sie Feather unglaublich aus dem Spiel nimmt. All diese Sachen, weil dann auch auf einmal zum Beispiel Primal Might nicht mehr so gut funktioniert, wenn du deine eigene Kreatur damit targetest. Und meistens liegt die aber, also du würdest jetzt nicht 7 Mana in so ein Enchantment legen, das dann nur dann was macht, wenn Leute, wo das sagt, so Leute können ihre Kreatur nicht mehr ausrüsten. Das wird halt dann gut, wenn du selber eine Opposition oder ein Glare of Subdual liegen hast oder was, oder eine Derevi am Board, wo du gegnerische Kreaturen mit einer günstigen Fähigkeit anzielen kannst und sie dann draufgehen. Also das ist so ein bisschen so Karten, die in ihrer Nischigkeit, sage ich mal, zusammenarbeiten.
Tu bei Dismiss into Dreams gar nicht zustimmen, dass das eine Nischenkarte ist. Das ist eine nervige Karte, aber tatsächlich alles targetet. Du hast so viele Dinge, die aus Versehen targeten, dass man einfach Dismiss into Dreams. Du brauchst das Setup nicht, damit die Karte richtig stark werden kann. Du brauchst eine Karte, die einmal alles targeten kann. Und davon gibt's auch für X gleich 0 gibt's ja auch ein paar.
Dann ist es möglicherweise trotzdem ein Geheimtipp, weil ich glaube, dass sie nicht in so vielen Decks auftaucht.
Ich glaube auch. Aber ich denke, die Karte ist einfach so potent, ohne irgendeine Nische zu benötigen, dass ich denke, die ist einfach gut genug.
Ich glaube, die ist eine Nische bei Einsatz. Also ich sehe die sonst, also die ist sehr gut, die kann man eigentlich ja theoretisch gesehen in sehr, sehr viele Decks mit Blau reintun, weil, wie ihr es gerade gesagt habt, da ist es aber nicht. Das ist ja, was Fritz auch gesagt hat. So oft begegnet man ihr doch nicht. Und vielleicht, wenn man selber auch baut, denkt man auch kurz nach, es ist halt 7 Mana, okay, hm. Ja, aber das ist definitiv, glaube ich, das einfach jetzt, es kann eine Karte sein, die jetzt eine Nische ist oder in einer Nische jetzt gerade drin ist und aber vielleicht einfach da nicht hingehört. Und vielleicht da auch bald nicht mehr ist.
Jochen.
Ja.
Ich nehme jetzt mal noch ein Beispiel für eine absolute Meta-Nische. Und zwar ist das die schöne, auf Deutsch heißt die Karte einfach nur Tageslicht. Und im Englischen Light of Day. Das ist ein Enchantment für insgesamt 4 Mana, 3 und ein Weiß. Und ich sage einfach, Black Creatures can't attack or block. Das ist super, super nischig. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, das ist halt in Metas, in denen zum Beispiel, wenn man, wie ich jetzt, oft die einzige Person ist, die kein Schwarz spielt, kann das sehr gut sein. Man darf nicht unterschätzen, dass Schwarz in sehr vielen Decks einfach so mit drin ist, weil es halt unglaubliche Stärken hat. Und ich mag an der Karte, dass es zum einen einfach so ein bisschen stacksy ist, aber nicht zu nervig. Und dass man aber auch sagen kann, dass die Karte kann, dort wo sie läuft, auch zum Beispiel einfach ein Finisher sein, weil sie jemanden komplett runterfährt, bevor man ihn umklatscht. Und die meisten Leute rechnen auch nicht damit. Auch das ist so eine Karte mit, hä? Was ist das jetzt? Und auch da gibt es aber bessere. Also es gibt ja diesen Bond of Discipline zum Beispiel. Man kann auch einfach alle Kreaturen tappen vom Gegner. Das wäre auch möglich. Aber man kann halt auch das machen, weil man weiß, von meinen Freunden, von meinen 7 Magic Commander-Freunden spielen 6 immer irgendwas mit Schwarz oder sogar nur Schwarz. Dann ist hier die Stunde von Light of Day gekommen.
Ja, das ist halt auch so eine Nischenkarte, weil man ist Jochen, man spielt kein Schwarz. Und dann sind die anderen 3 Spieler da am Tisch und sagen, naja, um ein bisschen Color Balance zu haben, nehme ich mal diese Farbe. Und oh, die hat dann Schwarz dabei. Ich nehme dieses Deck und habe halt Schwarz dabei. Und Jochen garantiert in seiner Metahaftigkeit immer 2 schwarze Decks am Tisch. Dass diese Karte halt dann auch richtig stark wird. Also, das ist eine Nischenkarte, weil Jochen macht es mit seiner Präsenz zur Nischenkarte.
Ja, auch ganz ohne Jochen wäre das eine absolute Nischenkarte, weil das ist eine Color-Hate-Karte. Wir müssen irgendwann mal unsere Color-Hate-Folge machen, die wir mal machen wollten.
Genau.
Und ich meine, die Karte wird auf in 252 Decks auf EDH-Rack gespielt. Also das zeigt dir schon, dass die nicht in sonderlich vielen Decks auftaucht. Dementsprechend, also würde ich schon sagen, dass das sehr, sehr gut da reinpasst. Vor allem, wenn du jetzt wirklich sagst, du spielst sie in einem Deck, das irgendwie darum gebaut ist, Farben von Permanents zu manipulieren oder so, dann ist das ja auch absolut nischig. Von daher.
Ja, ich würde jetzt nicht 100% zustimmen, dass Color Hate gleich Nische ist.
Nö, genau, aber
nicht
jetzt
jeder. Ja.
Vielleicht dieser spezielle
Light of
Color
Day. Ich glaube, Light of Day ist einfach, wenn man eine Schublade hat, auf der Nische draufsteht, ist Light of Day definitiv, die liegt da drin. Man wird sie dort reingelegt haben irgendwann und man hat es zurecht gemacht.
Ich habe hier noch eine Karte, die ich mittlerweile lieb gewonnen habe und ich möchte tatsächlich eure Meinung einfach wissen, ob ihr denkt, das ist nischig oder nicht. Das ist Imrith, Verderben der Wüste. 3 und 2 Blau für einen 5-5 fliegenden Drachen, Legendary. Immer wenn Imrith, Verderben der Wüste hat Abwehr 4, solange sie ungetappt ist. Immer wenn Imrith einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Falls du dann weniger als 3 Karten auf der Hand hast, ziehe so viele Karten, wie die Differenz beträgt. Ich habe sie ursprünglich reingetan wegen der Nische. Und zwar geht es mir spezifisch um Hand Hate, um Hand Disruption Decks. Also die dann den verschiedene schwarze Decks, die halt einfach darauf aus sind, dass du halt keine Handkarten hast. Und Imrith zieht halt immer auf 3 auf. Sie wird richtig stark, wenn halt so ein Deck am Tisch sitzt. Tatsächlich habe ich mich aber dabei ertappt, dass wenn ich diese Karte in mein Deck tue, ich viel aggressiveres Blau spielen kann und um ihren Effekt spielen kann. Und jetzt bin ich mir nämlich zum Beispiel nicht sicher, weil Karte habe ich für eine Nische, für einen sehr nischigen Use rein, aber tatsächlich ändert sie meinen Spielstil sehr stark ab, dass sie vielleicht einfach gut ist.
Das kann ich auch was sagen. Ich würde sagen, es kommt total drauf an. Also wenn du die Karte spielst, einfach als 5-5 fliegender Drache mit Curiosity drauf, dann würde ich sagen, ist das jetzt nicht nicht komplett außergewöhnlich. Wenn du aber sagst, ich baue ein Deck in Blau, das komplett darauf ausgelegt ist, irgendwie Madness zu haben und Hellbent zu sein und dann hochzuziehen auf die drei Karten mit dem, dann klar, dann ist es genau wie mit dem Ulamog-Beispiel oder dem Abundance-Beispiel ein nischiger Einsatz für eine Karte, die vielleicht per se jetzt erstmal nicht die nischigste Karte der Welt ist.
Ich finde auch, dass Imrith ist, die wird nischig, wenn man konsequent in ihre Stärke reinbaut. Weil sonst kann man ja sagen, es ist einfach ein Drache mit einer interessanten Fähigkeit, die halt manchmal zündet und dann gut ist. Und sonst ist es einfach ein 5-5-Flieger, was ja auch nicht schlecht ist. Das heißt, man kann die in viele Decks reinsetzen. Aber die Nische ergibt sich halt aus dieser Blau-Aggro, die sie ermöglicht und die sie anspornt.
Genau. Genau, und das finde ich halt interessant, weil du halt aggressiv spielst, wenn Imrith liegt und die dein Spielstil so ändert, dass du in ihre Nische reinspielst, wenig Handkarten zu haben, was ja eigentlich komplett gegenteilig ist von dem, was Blau machen möchte.
Ich gehe ganz kurz auf den Anfang zurück. Ich finde Imrith als Commander nischig. In den 99 muss sie nicht nischig sein. Da kommt es dann auf das Deck an. Wie gesagt, ob man sie jetzt einfach als 5-5-Flieger drin hat mit Upside. Als Commander würde ich sagen, ist Imrith immer eine Nische, also fast immer eine Nische, weil man muss dann halt anders spielen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Und weil du gerade das Wort Anspornen benutzt hast, möchte ich das auch nochmal aufgreifen, um die Leute da draußen anzuspornen, jetzt noch eine kleine Bewertung dazulassen in Spotify, wenn ihr da gerade seid, oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Und wir haben wieder drei kleine Shoutouts, die wir geben können für alle Leute, die uns auf Apple Podcasts bewertet haben. Und übrigens, wir kriegen immer mal wieder Bewertungen auf Apple Podcasts, ohne dass es, also einfach nur Sternebewertungen, ohne eine schriftliche. Da sehen wir den Namen nicht. Da können wir leider nicht shoutouten. Aber wir können shoutouten an Simi123, Jojo mit ganz vielen Js und Os, also Jojo und Köhler Max, M-A-C-S. Die uns alle drei natürlich sehr, sehr nette Bewertungen gegeben haben. Da bedanken wir uns. Und wenn ihr auch einen Shoutout wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ansonsten lasst uns doch mal unten auf YouTube einen Kommentar da. Ich hätte mir viel, viel früher schon sagen sollen, was eure Lieblingsnischenkarten sind. Und wenn ihr neu im Kanal seid, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr liked, subscribed und vielleicht uns auch mal wieder besucht oder ein paar andere Videos von uns anguckt. Und ansonsten Twitter, @edh_kompass, ihr kennt das Ganze, da gibt es auch unseren Discord, in den Weiten des Internets, auch da seid ihr herzlich willkommen. Wir haben gerade erst wieder neuen Prize Support zugesagt bekommen für die nächste Boxing Liga, die immer mal wieder regelmäßig da stattfindet. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bleibt nischig.
Bleibt nischig, aber nicht auf die Weise, dass ihr eingeklemmt irgendwo dazwischen hängt, bitte.
Nee, sondern auf die
vermeidet
Weise,
das.
Dass ihr
es sei denn, es tut euren Rücken gut.
Dass ihr überraschend cool und mächtig seid und lustig vor allem. Ciao, ciao.
Jojo. Sono Chino Sadame.
Alrighty.